Es geschah im Gebirge im Westen des Landes und ist noch nicht so lange her. Auf der sonnigen Alm, wo der Erdgletscher rannt, ist ein Spielplatz hoch auf dem Berg. Gab's ein Lamm, dessen Vlies war ganz wollig und weiß. Es leuchtete wie Schnee und war mollig und weich, dass es strotzte vor Stolz und protzte zugleich. Und es tanzte vor Freude und Glück. Die anderen, die dort wohnten, waren auch beglückt und von seinem Tanzen berückt und entzückt, und sie alle tanzten bald mit. Doch eines Tages. Und dann erschien im Schnellgalopp ein uramerikanischer Checkerlop. Der Wolpertinger des Westens, der Held des Als-Ob, blieb kurz stehen und studierte das Lamm. Na, Kleiner, warum so schlapp?
Ich war mal was Tolles, so wollig und fein. Wie ich tanzte, ich konnte so stolz auf mich sein. Dann hat man mich rüde von hinten gepackt, verschleppt und geschoren, nun bin ich ganz nackt. Wer hätte das gedacht? Nun machen sich alle über mich lustig, jeder lacht, weil ich so rosa bin, rosa und nackt.
Rosa, rosa, das ist ja gelacht. Dich hat wohl eine rosa Neurose gepackt. Ist die Farbe so wichtig? Die Antwort ist nein. Mag sie rosa, lila oder himmelblau sein. Mal bist du ganz oben, mal ist die Luft raus. Und bist du mal unten, dann mach dir nichts draus. Du hast noch zwei Arme, zwei Beine. Und wer sein Köpfchen im Griff hat, hat's gar nicht so schwer. Was das Tanzen betrifft, so kannst du noch mehr. Mal hoch in die Luft und mal kreuz und quer. Schwing das Bein und spring hoch und schon ist's als ob. Die Sorgen verschwinden mit nem einzigen Hopp, Hopp, Hoppadihopp. Spring in die Luft und dann übers Tal. Gehüpft wie gesprungen, versuch es doch mal. Nimm das Bein hoch und schon machst du Hopp. Es lernte zu springen und jedes Mal, wenn der Frühling kommt, hier im sonnigen Tal, tja, da holen sie das Lamm und sie scheren es kahl. Doch das macht ihm nichts aus, es ist ihm egal. Es macht hopp, hopp, hoppedihopp. Tja, mal geht es runter und mal geht es rauf. Und mit nur einem Sprung nimmt das Leben seinen Lauf.
Und die Sorgen, sie verschwinden mit einem einfachen Hopp. Wenn's doch so einfach ginge. In diesen Tagen haben wir alle Gründe, uns Sorgen zu machen, oder? Jeden Tag erreichen uns neue Nachrichten von weiteren Corona-Infizierten. Unser Alltag hat sich durch die Corona-Krise ziemlich verändert. Ich musste an die Menschen denken, die gerade ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen können, die im Zwangsurlaub sind wegen Corona. Oder die, die vielleicht sogar ganz ihren Job verloren haben. Hingegen andere haben viel zu viel Arbeit. Ich musste an die Ärzte denken, an die Krankenschwestern, an alle, die im Gesundheitswesen arbeiten. Oder auch an die Leute, die im Supermarkt die Regale auffüllen. Für Eltern hat sich diese Tage einfach alles verändert. Die Kinder sind den ganzen Tag daheim, von morgens bis abends muss man irgendwie selber nach ihnen gucken. Auch das bietet doch Herausforderungen, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und hingegen die Großeltern oder die, die in Quarantäne sind, die können die Kinder nicht sehen und sind einsam zu Hause. Vieles hat sich verändert. Es gibt viele Dinge, viele Beispiele, die wir irgendwie aufführen könnten. Corona betrifft uns alle und hat irgendwie unseren Alltag verändert. Keiner kann sich dem entziehen. Wir alle sind irgendwie davon geprägt. Wir haben diesen Clip für die Kinder, den wir am Anfang gezeigt haben, nicht nur für die Kinder rausgesucht. Weil ich glaube, aus diesem Clip uns Erwachsenen was beibringen kann. Und das trotz oder vielleicht gerade in der Krise, in der wir uns gerade befinden. Das Schaf, das hatte zunächst ein fröhliches und unbeschwertes Leben und plötzlich, da wird dieses Schaf gepackt und es ändert sich von jetzt auf nachher einfach alles. Es kann da überhaupt nichts dafür. Es passiert einfach. Vielleicht ist es dir so ähnlich gegangen. Du hattest ein fröhliches, unbeschwertes Leben und auf einmal hat dich Corona gepackt. Und von heute auf morgen war alles anders. Dein Leben und dein Alltag hat sich verändert. Hoffnung. Sowohl in der Geschichte mit dem Schaf als auch für uns in unserem Leben. Das Schaf, es wird ja am Ende von dem Clip tatsächlich wieder fröhlich. Und das, obwohl sich die Es heißt hier, jedes Jahr, da kommen sie und nichts aus. Es ist ihm egal. Ja, warum das denn? Was hat sich geändert? Die Situation nicht, die Umstände nicht, sondern lediglich die Einstellung von dem Schaf. Der Blickwinkel, mit dem das Schaf seine Situation betrachtet. Es lernt, den Fokus anders zu setzen. Und ich glaube, dass auch wir das können. Dass wir lernen können, auch in unserer Situation, in unserer Krise, in unserer Not, in unserem Leid, den Fokus anders zu setzen, unsere Einstellung zu verändern und dann trotzdem Freude zu empfinden. Der Titel von der Predigt heute heißt Freude in allen Lebenslagen. Ich gebe zu, das ist nicht ganz ohne Herausforderung, dieses Thema. Und doch denke ich, dass es möglich ist. Freude in allen Lebenslagen. Ich möchte mit euch heute eine Person aus der Bibel betrachten und das ist Paulus. Paulus, er hat ein ziemlich bewegtes Leben. Er hat alles gekannt, viel zu haben oder wenig zu haben. Er schreibt hier im Brief an die Philipper, Kapitel 4, 11 bis 13, folgendes. Ich aber, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben. Ich kann Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Paulus erkannte die komplette Bandbreite. Reich sein, arm sein, vollen Magen, leeren Magen. Angesehen sein, bekommen oder auch Verfolgung zu erleiden und überhaupt nichts wert zu sein in den Augen anderer Menschen. Er hat alles gekannt. Und auch die Situation, die er geschrieben hat, war keine einfache Situation. Bibelkenner wissen, wie die Situation war. Paulus, er sitzt in einem römischen Gefängnis. Umso erstaunlicher finde ich es, dass das Kernthema im ganzen Philipperbrief Freude ist. Wie passt das zusammen? Wenn man den ganzen Philipperbrief auf nur einen einzigen Vers herunterbrechen würde, dann wäre der wichtigste Vers Philipper 4, Vers 4. Da heißt es, freut euch, ich betone es noch einmal, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und dass ihr freundlich seid. In diesem Brief ist praktisch der ganze Philipperbrief enthalten. Man könnte quasi sagen, der ganze Brief, er mündet, er gipfelt, er arbeitet auf diesen einen Vers hin. Doch damit der Freude noch lange nicht genug. Der Philipperbrief hat nur 4 Kapitel und in diesen 4 Kapiteln kommt das Wort freuen oder sich freuen ganze 16 Mal vor. Das ist der Wahnsinn. Man könnte sozusagen sagen, der ganze Brief, er atmet Freude aus, durch und durch. Und hätte er jetzt diesen Brief geschrieben, in seinem wohlverdienten Urlaub, irgendwo am Strand liegend oder in einer Hängematte, Türmchen-Cocktail in der Hand, dann wäre das nicht so ungewöhnlich, oder? Brief geschrieben, so an einem lauen Winterabend, vor dem Kamin, auf dem Sofa sitzend, Kuscheldecke eingewickelt mit so einem Chai Latte und einem Teller Lebkuchen und dann so mit so einem Tintenfässchen und einer Feder vor sich. Ach, ich glaube, heute, da schreibe ich mal was über Freude. Das hätten wir irgendwie nachvollziehen können, das hätten wir verstanden, das wäre nicht so ungewöhnlich gewesen. Und wir hätten auch gleich sagen können, ja, du hast ja gut reden, Paulus, du kannst über Freude schreiben. Wenn ich in deiner Situation wäre, könnte ich auch über Freude schreiben. Aber in meinem Leben, aber so war es nicht, so war es nicht. Paulus, er schreibt es nicht in einer schönen Situation in seinem Leben, sondern ausgerechnet diesen Brief, wo es von vorne bis hin, ausgerechnet diesen Brief schreibt Paulus, als er im Gefängnis ist. Also allein diese Tatsache begeistert mich total und berührt mich. Ich meine, die Gefängnisse heutzutage sind halt relativ human, ja? Im Vergleich zu dem Gefängnis, in dem zumindest Paulus damals saß. Und trotzdem habe ich noch keinen einzigen Menschen getroffen, der aus dem Gefängnis entlassen wurde, ist und gesagt hat, du, das, die Zeit im Gefängnis, das war die pure Freude. Das würde keiner sagen. Und Paulus, er hatte nicht mal die Perspektive gehabt auf Entlassung. Er wusste nicht, ob er überhaupt lebend wieder aus diesem Gefängnis herauskommt. Und doch schreibt er hier, in dieser Situation der Ungewissheit, der Sorgen, der Nöte, ohne zu wissen, komme ich da lebend raus, schreibt er, freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch und lasst alle es sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Wie konnte Paulus nur in einer solchen Situation so reagieren? Wirklich. Wenn wir den Text weiterlesen, dann heißt es im nächsten Vers, denn der Herr ist nahe. Paulus, er wusste eines mit Sicherheit. Ich bin nicht allein im Gefängnis. Mein Gott ist bei mir. Der Herr ist nahe. Ich gehe nicht allein durch dieses Tal. Ich gehe nicht allein durch diese Not, sondern mein Gott, mein Herr ist bei mir inmitten der Not, inmitten des Gefängnisses. Ist mein Gott bei mir. Und deshalb kann er nachher auch in Vers 13 sagen, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt. Paulus zu kennen oder Gott nicht zu kennen, das macht einen großen Unterschied in dieser Situation befunden hat. Die Bibel, die berichtet uns, dass Paulus im Gefängnis Lobpreis gemacht hat. Also er hat Lieder gesungen zur Ehre Gottes, um Gott groß zu machen. Und die anderen Gefangenen, die auch in diesem Gefängnis saßen, die Gott nicht kannten, die wurden ermutigt und auferbaut durch den Lobpreis, den Paulus gemacht hat, durch die Lieder, die er gesungen hat. Es macht einen Unterschied, ob wir Gott kennen oder ob wir Gott nicht kennen. Wenn wir Gott kennen, dann werden wir mit einer Krise anders umgehen. Wir werden mit einer Notsituation, Paulus, er konnte mit dieser Notsituation fertig werden, denn er wusste, Jesus, er ist da und er gibt mir alles, was ich brauche. Und Paulus, er hat was verstanden. Er hat verstanden, dass Freude und Zufriedenheit eben nicht von äußeren Umständen abhängig sein muss, dass Freude nicht davon abhängig sein muss, ob ich viel oder ob ich wenig habe. Ich habe vor ein paar Jahren, ist es schon her, mal so einen Film gesehen mit Babys, wo man Babys gefilmt hat im ersten Lebensjahr in unterschiedlichen Lebenskontexten, also in unterschiedlichen Ländern der Welt. Den werde ich nie vergessen. Zuerst sieht man da ein Baby voller Spielzeug und es nimmt so dieses Spielzeug und es weint und es ist offensichtlich wütend. Kommt ein harter Schnitt zu einem anderen Baby. Einem Baby in Afrika in völliger Armut. Das sitzt im Dreck neben seiner Mama und dann entdeckt es dort so einen Stein auf dem Boden und es nimmt diesen Stein und es freut sich und es lacht und es spielt mit diesem Stein. Und ich glaube, dass diese Tatsache auch zu uns heute Morgen sprechen möchte. Du kannst bildlich gesprochen in deinem ganzen Spielzeug sitzen, in deinem ganzen Besitz, in deinem ganzen Reichtum. Und du kannst dich innerlich leer fühlen. Du kannst wütend sein und unglücklich sein. Oder du kannst im Dreck sitzen und tiefe Freude empfinden. Weil da jemand ist, der dir Geborgenheit schenkt, der dir Sicherheit schenkt, der dir Liebe schenkt und der dir nahe ist. Jesus, er war Paulus nahe. Und er sagt, Jesus, er gibt mir die Kraft, die ich brauche. Aber wenn ich Jesus nicht habe, woher soll dann meine Kraft kommen in der Krise? Woher kommt dann meine Kraft in der Notsituation? Was gibt mir Halt? Was gibt mir Sicherheit? In Philipper 3, Vers 7 bis 10, da geht Paulus dann nochmal näher drauf ein. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Die NGÜ, eine andere Bibelübersetzung, sagt, diese Dinge haben mir nichts als Verlust gebracht. Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und ich betrachte es sogar als Dreck. Die NGÜ, die andere Übersetzung, sagt, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Paulus, er spricht hier eigentlich von den religiösen Gesetzen, die er früher alle gehalten hat. Aber diese Gesetze, sie haben seinem Leben Halt und Sicherheit verliehen. Und jetzt sagt er so quasi im Rückspiegel, ich habe bemerkt, das ist alles nur Dreck. Das kann mir überhaupt gar keine Sicherheit geben. In diesen Tagen haben wir einiges verloren, was uns normalerweise Sicherheit geben würde, oder? Was gibt uns Menschen denn Sicherheit? Ich habe so ein paar Schlagworte mal irgendwie rausgesucht. Zum einen wäre da Gesundheit. Ist in diesen Tagen eher schwierig, oder? In Zeiten, wo wir Kontaktminderung haben, wo wir zu Hause bleiben, weil wir niemanden anstecken wollen oder aus Angst, nicht angesteckt zu werden. Schwierig, auf diesen Wert Gesundheit zu bauen. Wer würde denn jetzt in dieser Zeit noch behaupten, Gesundheit gibt mir Sicherheit? Na gut, ein paar sind dabei, aber ich bin nicht sicher, ob das tragfähig ist. Dann wäre da noch Geld, Versorgung, Besitz. Ich habe es vorher schon gesagt. Es gibt manche, die können derzeit nicht arbeiten wegen der Corona-Krise. Manche haben ganz ihren Job verloren oder haben vielleicht die Angst, ihren Job noch zu verlieren. Da weiß man nicht, reicht das Geld am Ende vom Monat noch? Habe ich Versorgung? Ist mein Job gesichert die nächsten Monate? In Zeiten von Hamsterkäufen, wo man sich die Frage stellt, habe ich morgen noch genug Nudeln oder geht mir vielleicht sogar das Klopapier aus? Ich meine, Ich bin ja schon zufrieden, wenn ich noch genug Tiefkühlpizza im Gefrierfach habe. Damit komme ich eine Weile durch oder mit ein paar Dosen Ravioli oder so. Aber naja, wenn man vor leeren Supermarktregalen steht und nur nichts einkaufen kann, ich meine, da macht man sich schon seine Gedanken und denkt, wie soll es weitergehen? Macht und Einfluss wäre noch so ein Wert, was einem Sicherheit geben kann. Aber wie schnell auch die Einflussreichen und die Mächtigen in einer Krisensituation wie dieser ganz schnell mal machtlos sind. Ich glaube, das haben wir in diesen Tagen auch erlebt. Ich muss da an Donald Trump denken, der immer so Zitate raus hat wie "Oh, the coronavirus, we had it totally under control." So. Also so, yeah, we're doing great. Und so. Also, haha, wirklich? Wirklich? Was wäre noch so ein Wert? Beziehungen, Freundschaft, der Partner. Und das ist ein wirklich wichtiger Wert und ich will ihn überhaupt gar nicht kleinreden. Wer mich kennt, weiß, wie wichtig mir Beziehungen sind, wie wichtig mir auch Freundschaften sind. Aber wenn ich mich nur darauf verlasse und ich dann niemanden sehen kann, weil ich gerade in Quarantäne bin, weil ich vielleicht gerade isoliert leben muss oder weil mein Partner mich nicht besuchen kommen kann, wegen dieser Corona-Krise, dann wird es irgendwie schwierig. Wenn dann Beziehung, Partner, Freundschaft mein einziger Wert ist, den ich dann habe, dann zieht es mir doch da auch den Boden unter den Füßen weg. Paulus, er hat erlebt, dass im Gefängnis, ja, da war er nicht ganz alleine, aber das waren ja nicht seine guten Freunde, die um ihn rum waren. Da hat er erlebt, Gott ist bei mir. Und auch wenn wir in Isolation leben, in Quarantäne, und können wir erleben, hey, Jesus ist bei mir. Da in der Situation, wo niemand anderes bei mir ist, da ist er da und er gibt mir Kraft, die Kraft, die ich brauche. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Auf Christus, der mich rettet. Wir glauben an einen Gott, der nicht im Himmel geblieben ist, sondern der nicht uns Menschen uns selbst überlassen hat, sondern der seinen Himmel verlassen hat und als in Gestalt von seinem Sohn Jesus Christus auf diese Welt kam. Und Jesus, er kam auf diese Welt und er ging sogar ans Kreuz in den Tod für uns, für dich und für mich, um uns zu retten. Ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Wie kann uns Jesus Christus denn helfen jetzt in dieser Krise? Ich habe am Anfang gesagt, es ist wichtig, auf was wir unseren Fokus setzen. Setze ich meinen Fokus auf die Umstände, auf die Probleme, auf die Unzulänglichkeiten, auf die derzeitige Lage? Oder setze ich meinen Fokus auf Jesus und auf seine Möglichkeiten? Denn was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich, heißt es in der Bibel. Nehmen wir doch nochmal diese Punkte, die wir vorher hatten, und rechnen wir jetzt mal den Faktor Jesus mit ein. Der erste Punkt war Gesundheit. Jesus, er war der beste Arzt, der je über diese Erde gegangen ist. Es gab keinen besseren Heiler als Jesus. Als Jesus über diese Erde ging, da wehte ein anderer Wind. Die Bibel, die beschreibt uns, dass Blinde wieder sehen konnten, dass Lahme wieder gehen konnten. Jesus soll sogar Tote wieder auferweckt haben. Jesus, er hat die Krankheit in ihre Schranken gewiesen. Die Bibel, die berichtet uns von Aussätzigen, die keiner anfassen wollte, die keiner berühren wollte, mit denen niemand Gemeinschaft haben wollte. Kommt uns das nicht auch in diesen Tagen ein bisschen bekannt vor? Also manche Nachrichten, die man hört, erschreckend, wie da manche Menschen behandelt wurden, die infiziert sind. Aber Jesus, er meidete diese Personen, diese Menschen nicht. Er ging zu ihnen, er nahm sie in den Arm, er hat für sie gebetet und er hat sie geheilt, er hat sie gesund gemacht. Auch Christen werden krank und auch Christen sterben. Wenn Gott heilt, dann ist das ein Wunder. Das ist nicht was, was ständig geschieht. Aber er kann es. Er kann heilen. Er kann es tun. Aber selbst, wenn Gott mich nicht heilt, selbst dann, wenn ich an Corona oder an irgendwas anderes sterben sollte, so habe ich als Christ, der Jesus kennt, eine Perspektive, die über den Tod hinausgeht. Paulus, er sagt hier ebenfalls im Philipperbrief, in Philipper 1, 21, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Bitte was? Sterben ist mein Gewinn, sagt er hier. Wer kann denn sowas sagen? Das kann nur jemand sagen, der weiß, dass es mit dem Tod nicht endet, sondern dass nach dem Tod noch was kommt. Wilhelm Busch, ein Pfarrer, hat mal gesagt, auf Erden habe ich hier das beste Leben und sterbe ich, dann wird er mir ein besseres geben. Wir glauben an einen Gott, bei dem es mit dem Tod nicht aufhört, sondern wo es weitergeht. Und Paulus, er hat hier gesagt, okay, es ist jetzt gut, dass ich noch, es ist okay, dass ich noch lebe, jetzt auch für euch, damit ich mit euch auch Gemeinschaft haben kann. Und ich glaube, dass ich hier auch noch irgendwie einen Auftrag habe. Aber wenn ich nur an mich denken würde, dann wäre das Bessere, zu sterben, als zu leben. Warum konnte er das sagen? Weil er wusste, das Größte, was mich erwarten kann, ist, meinen Herrn Jesus zu sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und er wusste, wenn ich bei Jesus im Himmel bin, dann beginnt da das größte Abenteuer meines Lebens. Also dann geht es weiter. Ich werde ein Abenteuer erleben, das was kann mir diese Erde, diese Welt hier gar nicht bieten. Das wusste er, davon war er überzeugt. Im nächsten Vers sagt er, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Die Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, die möchte ich in meinem eigenen Leben erfahren. Ich denke mir, dass heute Morgen dich diese Sehnsucht von Paulus packt, dass du sagst, hey, ich sehne mich danach, Gottes Kraft, Gottes mächtige Kraft in meinem Leben zu spüren, in meinem Alltag, in meinen Herausforderungen, in meiner Situation. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das erleben kannst. Der nächste Wert war Geld, Versorgung, Besitz. In Haggai 2, Vers 8 heißt es, denn mir, dem Herrn, gehört alles Silber und alles Gold. Paulus sagt, doch Gott habe ich alles, was ich brauche. Es gibt in der Bibel eine Begebenheit, wo Jesus zusammen war mit seinen Jüngern und 500 Menschen waren da und sie hatten nicht genug Essen und es war nur ein kleiner Junge da, der hatte 2 Fische und 5 Brote. Und Jesus, er hat mit diesem wenigen Essen, mit dem Fischbrot von der Buhr, hat er 500 Menschen satt gemacht. Das war nicht normal. Da ging es nicht mit normalen Dingen zu. Das war übernatürlich. Ich könnte dir so viele Erlebnisse aus meinem Leben erzählen, wo Gott übernatürlich versorgt hat. Aber das würde jetzt völlig den Rahmen sprengen. Wir hatten in einer Notsituation, wo wir Schulden hatten, wo wir Rechnungen bezahlen mussten, hatten wir einen Kuvert im Briefkasten und da war genau der Geldbetrag drin, den wir in der Situation gebraucht haben. Und das haben wir jetzt keinem erzählt. Ich meine, wer erzählt schon, hey, wir haben gerade eine finanzielle Not, das ist der Betrag? Nein. Aber Gott wusste es. Gott wusste die Not. Gott wusste den Betrag. Und Gott hat uns versorgt. In Neubrandenburg haben wir erlebt, dass wir Geld gesammelt haben für neue Räumlichkeiten. Und es waren nur ein paar Leute da. Und der Korb ging rum. Und das Geld, was nachher in diesem Spendenkorb drin war, hey, das kann überhaupt nicht sein, dass das von den Menschen gekommen ist, die da waren. Da hat Gott übernatürlich eingegriffen. Ich könnte so viel mehr erzählen. Alles Gold und Silber ist mein, sagt der Herr. Macht und Einfluss. In Jakobus 1, Vers 5 heißt es, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gern.
Davon wäre doch ein Trump weit entfernt, oder? We're doing great, we're doing great.
Eigene Schwäche zuzugeben. Zuzugeben, hey, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Ich weiß gerade auch keine gute Lösung. Und wir brauchen wieder Politiker, die wirklich zu Gott beten. Die sagen, Gott, schenk mir Weisheit. Schenk uns Führung, schenk uns Orientierung.
Ich wünsche mir, dass das
christlich nicht nur in den Parteinamen steht, als Platzhalter oder sonst irgendwas, sondern dass die Politiker sich nach Gott ausrichten, dass sie von ihm Weisheit erbitten, dass sie sich von ihm leiten und führen lassen. Das würde so viel verändern. Im Alten Testament ging es dem Volk immer gut, wenn der König über diesem Volk an Gott kannte, wenn er mit Gott gelebt hat. Und wenn er nicht mit Gott gelebt hat, dann ging es dem Volk schlecht. Das hat einen Einfluss. Das hat einen Einfluss. Und der letzte Wert war Beziehung. Da brauche ich gar nicht viel dazu sagen. Gott ist Beziehung. Gott ist durch und durch Beziehung. Auch dann, wenn ich alleine bin, wenn ich einsam bin, so habe ich doch Gott. Er kann da bei mir sein in den einsamen Stunden, in den einsamen Momenten. Gott ist durch und durch Beziehung. Gott kennen, es macht den Unterschied. Und Paulus, er war voller Freude, weil er wusste, dass Jesus bei ihm ist, was auch immer geschehen mag. Wir haben jetzt die ersten paar Verse von Philipper 4 angeguckt und die letzten paar, jetzt gucken wir uns noch die paar dazwischen an, dann haben wir, glaube ich, Philipper 4 ganz abgehakt. Da sagt Paulus Folgendes: Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Und da geht es nicht um Frömmigkeit, es geht nicht darum, ja, wenn du nur mehr betest, dann tut Gott was für dich. Nein, es geht nicht um Frömmigkeit, um Religiosität, es geht hier um Beziehung, es geht wieder um Beziehung. Und Gott, der sagt, hey, ich bin für dich da, du kannst mir alles geben, du kannst mir alles bringen, deine Sorgen, die Dinge, die dich gerade quälen, die Sachen, die dich belasten, trag's doch nicht mit dir rum, sondern gib's mir. Beten heißt einfach mit Gott reden, mit ihm kommunizieren, Gott sagen, was gerade Schweres auf meinem Herzen ist. Darum geht es, um Beziehung. Und Gott, er hört uns zu, er ist für uns da. Und dabei belässt es nicht. Es heißt hier, wenn wir das tun, dann heißt es hier, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Frieden, wie kann das gehen, mitten im Tumult? Frieden, wie kann das gehen, wenn alle um uns herum manchmal droht zum Zusammenbrechen? Ich habe es gibt eine Begebenheit von einer Frau, die heißt Susanne Wesley. Das war die Mutter von John Wesley, einem Erweckungsprediger aus England. Und diese Mutter von ihr wird erzählt, dass sie 19 Kinder hatte, um die sie sich alleine kümmern musste. Und hey, wenn du 19 Kinder hast, da ist echt Tohuwabohu in der Wohnung. Ja? Also ich habe 3 Kinder, ja. Und auch schon bei 3 Kindern geht es bei uns zu Hause oftmals alles andere als friedlich zu. Aber wenn du 19 Kinder hast, wie machst du das? Und von ihr erzählt man sich, dass die Kinder wussten, dann, wenn Mama ihre Schürze nimmt und ihre Schürze über den Kopf zieht, dann müssen wir sie in Ruhe lassen, dann sprechen wir sie nicht an, weil dann betet sie, dann geht sie in die Gegenwart Gottes. Und in diesem Moment, da hat sie für ihre Kinder gebetet. Sie hat die Dinge, die sie beschäftigt haben, ihre Sorgen, alles hat sie Gott gesagt. Und Gott hat sich um sie gekümmert, mitten im Chaos. Und er hat ihr Frieden geschenkt, in diese Situation hinein. Die Bibel sagt uns, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Hallo, das sind die Feinde, wie kannst du denn das hier essen? Weil Gott ist alles möglich. Gott kann uns Frieden schenken, mitten im ganzen Durcheinander. Und dann heißt es hier noch, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Wie können wir denn in Notsituationen dankbar sein? Mensch, wenn es uns echt schlecht geht und jetzt soll ich Gott auch noch Danke sagen dafür, für den ganzen Mist, echt jetzt. Paulus, er war dankbar für seinen Gefängnisaufenthalt. Er hat gesagt, hey, wenn ich nicht in diesem Gefängnis gewesen wäre, dann hätte ich diese ganzen anderen Menschen nicht ermutigen können. Ich hätte diesen ganzen Menschen nicht von Jesus erzählen können. Ich bin dankbar, dass ich dort war. Ich möchte am Schluss von dieser Predigt mit euch noch eine Begebenheit anschauen, wo manche vor allem aus der Gemeinde kennen. Aber es passt sehr gut hier an diese Stelle. Und ich finde es einfach immer wieder so bezeichnend. Und man lernt ja auch durch Wiederholung, ne? Und zwar die Begebenheit von Cochi und von Betsy ten Boom, die im KZ in Ravensbrück waren. Und Cochi und Betsy, sie kannten Gott. Sie kannten Gott. Und sie haben die Menschen ermutigt im KZ, die Gott nicht kannten. Hey, Gott zu kennen in einer Notsituation macht den Unterschied. Es macht den Unterschied. Sie haben so viel schlimme Dinge erlebt im KZ, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und doch heißt es hier in dem Auszug vom Klappentext von diesem Buch, dieses Buch, es enthält keine Anklage, keinen Groll, keinen Hass. Nein, auf jeder Seite klingt die Dankbarkeit Gott gegenüber an, der inmitten all des Entsetzlichen mitleidet, mitträgt und sogar die Kraft schenkt, dort, wo Brutalität und Hass regieren, Liebe zu verbreiten. Trotz dem ganzen Leid, was sie erfahren haben, was sie durchmachen mussten, haben sie Gottes tiefe Freude und Liebe erfahren in dieser Zeit, Gottes Zuwendung gespürt. Und es gibt eine Situation, auf die ich kurz da eingehen möchte. Cochi und Betsy, sie wurden in ein neues Nachtlager verlegt und es soll dort sehr schmutzig gewesen sein. Es hat gestunken und es war sehr eng. Die Menschen, die da drin waren, waren sehr zusammengepfercht. Und dann haben sie auch noch bemerkt, dass es dort sogar noch von Flöhen gewimmelt hat. Und Cochi, völlig verzweifelt, sie sagt hier zu Betsy, wie können wir hier nur leben? Und Betsy sagt zu ihr, also Gott, er hat uns doch schon die Antwort gegeben, ehe wir darum baten, heute Morgen, als wir in der Bibel lasen. Los, Betsy, los, Cochi, lies die Stelle nochmal. Und das möchte ich für euch jetzt auch kurz lesen. In dem trüben Licht blätterte ich die Seiten um. Hier steht es. Tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann, seht zu, dass ihr niemandem Böses mit Bösem vergeltet, sondern alle Zeit jaget dem Guten nach. Beide untereinander und auch gegen jedermann. Wahnsinn, diese Zeilen schienen ausdrücklich für Ravensbrück geschrieben zu sein. Lies weiter, sagte Betsy. Das war noch nicht alles. Ach ja, seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus. Das ist es, Cochi. Das ist seine Antwort für uns. Seid dankbar in allen Dingen. Und das können wir jetzt gleich tun. Wir können jetzt gleich beginnen, Gott für alles in dieser neuen Baracke hier zu danken. Und für was zum Beispiel? Ich starte Betsy an. Na, zum Beispiel dafür, dass wir hier beide zusammen sind. Ach ja, stimmt, Herr. Danke dafür. Das, was du da in deinen Händen hältst. Stimmt. Ja, ich danke dir, lieber Herr, dass wir, als wir hier hereinkamen, nicht durchsucht worden sind. Ich danke dir für all die Frauen, die durch die Bibel, die durch dieses Buch ermutigt werden. Ja, sagte Betsy, sei bedankt für die Fülle hier, dass wir, da wir so nah beieinander liegen werden, desto mehr die gute Botschaft hören. Ich danke dir, fuhr Betsy heiter fort, für die Flöhe und für, Moment, die Flöhe. Also das war dann doch zu viel. Betsy, selbst Gott kann mich nicht dazu bringen, für einen Floh dankbar zu sein. Sei dankbar in allen Dingen, zitierte sie. Es heißt ja nicht nur in den angenehmen. Flöhe, sie gehören hierher, wohin Gott uns geführt hat. Und so danken wir für alles, sogar für die Flöhe. Aber diesmal war ich mir so sicher, dass Betsy sich irrte. Auf den nächsten Seiten wird beschrieben, dass sie wahnsinnige Dinge erlebt haben, dass sie Gottes Liebe gespürt haben und dass sie mit so vielen Frauen über den Glauben reden konnten, dass sie so viele Frauen ermutigen konnten wie in keiner anderen Baracke. Sie beschreibt hier, die Totenbetten der Frauen wurden zu Himmelstore. Nochmal, mit dem Tod ist es nicht vorbei, wenn wir Gott kennen. Die Totenbetten wurden zu Himmelstoren. Und Betsy und Cochi, sie haben zunächst nicht verstanden, warum sie in dieser Baracke so eine Freiheit hatten. Und nachher finden sie raus, dass die Flöhe daran schuld waren. Die ganzen Aufseher, sie hatten einen großen Bogen um diese Baracke gemacht, weil sie wussten, da wimmelt es von Flöhen und deswegen sind sie dort nicht so stark kontrolliert worden. Ich finde das eine sehr beeindruckende Begebenheit, die uns was über Dankbarkeit beibringen kann. Okay, natürlich, das sind Extrembeispiele mit Paulus im Gefängnis und mit Cory und mit Betsy im KZ. Aber ich glaube, wenn in dieser schlimmen Situation sie Gottes Nähe erlebt haben, wie viel mehr können wir Gottes Nähe erleben in unserer Situation? Paulus und Betsy und Cory, sie sind mit diesen schlimmen Lebensumständen deshalb fertig geworden, weil sie Gott kannten. Sie erlebten Gottes Nähe und Hilfe. Sie erlebten, dass er inmitten im Leid ihnen sogar Freude, Zufriedenheit und einen tiefen Frieden schenken konnte. Gott zu kennen, macht den wesentlichen Unterschied. Und wenn du Gott nicht kennst, dann kannst du ihn heute kennenlernen. Ich werde am Abschluss von dieser Predigt jetzt noch ein Gebet sprechen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte diesen Gott kennenlernen, ich möchte diesem Gott einfach mal eine Chance geben, dann darfst du dieses Gebet jetzt zu deinem eigenen Gebet machen und gemeinsam mit mir beten. Jesus, ich habe verstanden, dass es einen Unterschied macht, dich zu kennen. Und ich möchte dich heute kennenlernen. Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Danke, dass ich nicht aus eigener Kraft mit dieser Notsituation, mit dieser Krise fertig werden muss. Danke, dass ich nicht irgendwo anders Sicherheit suchen muss, die zurzeit so brüchig ist, sondern danke, dass ich mich auf dich verlassen kann, dass ich erleben darf, dass du meine Sicherheit bist, dass du mir Halt gibst und Frieden und Geborgenheit. Jesus, komm du in mein Leben, in meine Umstände, in meine derzeitige Situation. Gott, ich möchte das erleben, dass meine Lebensfreude nicht davon abhängig ist, ob ich materiell viel oder wenig habe, sondern ich möchte dankbar sein für alles, was du mir gibst. Gott, ich möchte das erleben, dass meine Lebensfreude nicht von äußeren Umständen abhängt, ob es mir gut geht oder ob es mir schlecht geht. Ich bitte dich darum, dass du mir echte Lebensfreude schenkst, die unabhängig ist von allen Umständen. Jesus, ich bitte dich, dass du mir deine Liebe schenkst und deinen Frieden. Wir bitten dich, Jesus, für diese derzeitige Situation, für die Krise, dass du kommst und dass du Weisheit schenkst den Politikern, dass du Weisheit schenkst den Forschern, dass du deine Nähe uns schenkst, da wo wir sie überall brauchen. Danke, dass du alles unter Kontrolle hast und dass du alles im Griff hast. Amen.